Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie beliebt oder unbeliebt wäre eigentlich eine Ampelkoalition, also eine quasi Ampelkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS in Österreich? Was würde passieren, wenn die Koalitionsverhandlungen scheitern und es Neuwahlen gäbe? Und wie entwickelt sich eigentlich die FPÖ, die ja bei der Nationalratswahl Erste geworden ist mit rund 28%? Das sind unter anderem die Fragen, die ich heute dem bekannten Meinungsforscher und IFDD-Chef Christoph Haselmeier stellen werde. Und damit schönen guten Abend.
Guten Abend und danke für die Einladung, Frau Daniel.
Herr Haselmeier, fangen wir das erste Mal mit diesen Verhandlungen an, die ja ziemlich langwierig jetzt schon sind. Die ÖVP wird jetzt erklären, dass sie nicht langwierig sind, weil es genauso lang dauert wie die ÖVP-Grün-Verhandlungen 2019, die in Wirklichkeit viel einfacher gewesen seien und sie kennen die ganzen Erklärungen. Aber wie kommt denn das aus Ihrer Erfahrung als Meinungsforscher bei der Bevölkerung gerade an?
Ja, die Menschen, ja, die wollen eine intakte Regierung haben und da ist jetzt die Frage, wie lange brauchen wir in Österreich noch, dass wir diese auch bekommen. Und dann ist es natürlich abhängig davon, mit wem man gerade spricht. Das heißt, Karl Nehammer, er ist noch Bundeskanzler dieser Republik, vielleicht wird er auch wieder dann Bundeskanzler, und ÖVP-Chef Andreas Babler, SPÖ-Chef, und Beate Meindl-Reisinger, die NEO-Chefin, die wollen unbedingt die sogenannte Zuckerl-Koalition auch haben und miteinander regieren, was ja von der anderen Seite, von den Freiheitlichen, oft auch die Verliererkoalition unter Duldung der NEOS genannt wird. Aber in der zweiten Reihe, egal ob das Teilorganisationen der ÖVP sind, wie aber auch Teile der Gewerkschaft und andere Kreise und auch bei den NEOS aus den Ländern und wichtige Abgeordnete, die wollen nicht unbedingt um jeden Preis in diese Regierung. Und das macht es in Wirklichkeit auch so spannend.
Mhm. Ich frage ja Politiker gerne, aber ich frage auch Sie um Ihren Tipp. Wie hoch schätzen Sie die Chancen, dass diese Zuckerl-Koalition am Ende wirklich zustande kommt in Prozentsätzen?
Derzeit ist es so, egal mit wem man spricht, kriegt man unterschiedliche Sichtweisen darauf, ob man mit der zweiten, dritten Reihe redet oder auch mit der ersten Reihe. Ich selber glaube, dass es zu 80% wahrscheinlich ist, dass wir diese Koalition bekommen. Warum für unsere Zuseherinnen und Zuseher? Mhm. Weil die schlichtweg verdammt sind, aneinander gekettet sind. Ja? Mhm. Was meine ich damit? Wenn sie es nicht zusammen bekommen, dann gibt es Karl Nehammer nicht mehr Chef der ÖVP. Dann gibt es wahrscheinlich auch Andreas Babler nicht mehr Chef der SPÖ und auch Beate Meindl-Reisinger von den NEOS wäre zumindest parteiintern schwer beschädigt. Mhm. Und da glaube ich schon, Sie kennen den Spruch, nämlich mit dem Hemd und mit dem Rock, dass das Hemd näher ist als der Rock. Ja. Aber die zweite Reihe, da sieht es komplett anders aus, weil der Knackpunkt, und das ist definitiv hier das Budget beziehungsweise auch die Finanzen, es gibt 33 Unterpunkte. In vielen ist die Ampel schon auf grün gestellt, aber am Ende geht es ja oft um die Finanzen und um auch einen Weitblick in den nächsten 5 Jahren. Was soll investiert werden? Gibt es neue Steuern, ja oder nein? Und all das spielt dann eine Rolle. Aber prinzipiell glaube ich, wenn sie sind quasi verdammt aneinander und auch aneinander gekettet.
Mhm. Die Parteichefs schon, Sie haben das schon richtig dargestellt, aber natürlich die Parteien an sich könnten sich ja einbilden, dass es für Sie anders ausschaut als für Ihre Parteichefs. Würde es denn für ÖVP und SPÖ als Parteien anders ausschauen, wenn diese Koalitionsverhandlungen scheitern?
Ja, selbstverständlich. Aber da müssen wir auch schauen, was passiert, wenn es Neuwahlen gibt. Derzeit steht die FPÖ, ja, auch zu Recht, muss man sagen, mit ihrem Frontmann Herbert Kickl bei 35% sogar noch plus. Also manche, egal jetzt welches Institut das macht, ob es jetzt der Werner Beutelmeier ist, der hier bei OE24 das oft macht, oder wir beim IFDD-Institut, wir haben 35, 36, 37%, die FPÖ-Tendenz steigend. Das heißt,
wieso sind Sie der Meinung zu Recht?
Zu Recht, weil man hat zwar einen guten Wahlkampf gemacht, ja, aber dann ist man einmal während des Herbstferien auf Urlaub gegangen. Es hat lange gebraucht. Dann das Thema mit dem österreichischen Bundespräsidenten, der nicht dem ersten, obwohl das eigentlich üblich war in Österreich, den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat. Ich könnte die Liste jetzt noch weiter fortsetzen. All das hat natürlich aufs blaue Konto schlichtweg einbezahlt. Aber man hört jetzt brandaktuell aus blauen Kreisen, und das ist natürlich auch spannend, dass Herbert Kickl bereit wäre, nicht in Neuwahlen zu gehen und auch drüber zu stehen für eine mögliche Koalition mit der ÖVP wie auch mit der SPÖ, weil hier kolportiert wird, ihm geht es eigentlich um die Sache und nicht wie den anderen Parteien um reine Parteipolitik. Also das wird schon noch auch spannend, weil das wird gerade in dieser Woche breit gestreut in der Wiener Blase, die ja Sie und ich auch recht gut kennen.
Gut, dass die FPÖ das streut, ist logisch, weil es natürlich genau diese Erzählung befeuern soll, den anderen wird es nur um Posten gehen und ihm nicht. Ich persönlich würde viel dagegen wetten, dass er weiß, dass er eine Koalition mit der SPÖ nicht zustande bringt. Das wird einfach nicht spielen, solange es die Wiener SPÖ gibt. Und eine Koalition mit der ÖVP, da könnte er das Spiel von Wolfgang Schüssel aus 2000 spielen, das er damals mit der SPÖ gespielt hat, einfach so hohe Forderungen stellen, bis die ÖVP aufstehen muss, oder?
Ja, oder man einigt sich wirklich auf etwas, weil den Menschen ist es ja egal, ob ich eine Dreierkoalition bekomme oder eine stabilere Zweierkoalition. Aus meiner Sicht ist eine Zweierkoalition immer zu bevorzugen als eine Dreierkoalition. Das wäre auch erst das zweite Mal in der Geschichte, dass wir so etwas haben. Das erste Mal zählt de facto nicht. Das war vom 27. April 1945, da war der Zweite Weltkrieg noch im Gange, bis Februar 1947 eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und damals noch den Kommunisten, aber die Leute sagen, naja, schon etwas, und das sehen wir ja jetzt ja auch in allen Umfragewerten, dass man nicht versteht, dass man die Freiheitlichen nicht ranlässt. Ja? Und da gibt es schon bei der SPÖ wie bei der ÖVP schon nicht nur die Ersten, sondern recht viele, die sagen, ja, das ist eigentlich nicht der Wählerwille. Ich weiß, dass das oftmals nicht das ist, was die Medien hören wollen. Und ich weiß auch oft, dass Medienvertreterinnen und Vertreter oftmals auch anders hier denken. Aber das ist das, was die Bevölkerung noch denkt. Und wir sehen das ja auch in der Steiermark jetzt mit dem angelobten Landeshauptmann Mario Kunas.
Nein, also zum Beispiel in der Steiermark oder in Kärnten ist sicher die Mehrheitsstimmung total in die Richtung, dass die FPÖ mitregieren soll. Aber zum Beispiel in Wien, wo wir uns gerade befinden, garantiere ich Ihnen, ist die Mehrheitsmeinung dagegen. Also das ist dieses
Ich habe Wien als Bollwerk und ich habe noch weitere acht weitere Bundesländer. Genau. Ja, und ich habe einen ländlichen Einfluss und ich habe einen städtischen Einfluss. Aber nichtsdestotrotz ist die Mehrheit derzeit dafür, dass die FPÖ hier mitregiert. Und das bringt schon auch Spitzenpolitiker von SPÖ wie auch von ÖVP ein wenig unter Druck. Ich bin bei Ihnen, dass das realpolitisch oftmals komplett anders aussieht.
Vor allem vollkommen recht.
Vor allem auch in der SPÖ, wobei auch in der SPÖ es Kreise gibt, gerade mit Max Lercher in der Steiermark, gerade auch mit Sven Hergovich in Niederösterreich, gerade auch mit Hans-Peter Doskozil in Burgenland, gerade auch unter anderem mit der zweiten Reihe der kompletten SPÖ Kärnten. Also so einfach kann man es uns auch nicht machen.
Aber Sie erinnern sich, Herr Haselmeier, wir haben auch vor dem SPÖ-Parteitag miteinander geredet.
Ja.
Und ich war immer der Meinung, dass die Mehrheitsverhältnisse gegen das Doskozil-Lager in der SPÖ sind. Und das ändert sich auch jetzt nicht, im Gegenteil.
Ja, ja.
Also das muss man sagen. Aber natürlich die ÖVP, und da haben Sie völlig recht, da gibt es ein starkes Lager, das der Meinung ist, dann machen wir doch den Juniorpartner für die FPÖ, weil wir kriegen dann, ich weiß nicht wie viele Ressourcen, wir kriegen zur Gänze unsere Industriepolitik durch, was auch wahrscheinlich wäre, weil das ist im Herbert Kickl, glaube ich, ziemlich zweitrangig, Wirtschafts- und Industriepolitik. Aber für wie wahrscheinlich halten Sie das, wenn Sie der Meinung sind, die werden sich eh einigen, die drei Parteichefs.
Nochmals, das
oder eine. Oder gibt es da eine Hintertür, die jetzt sich öffnet?
Ich denke, dass sich durchaus eine Hintertür zwar öffnet, aber dennoch bleibe ich dabei, dass diese Dreierkoalition die wahrscheinlichste Variante ist. Nichtsdestotrotz muss man den Menschen auch sagen, die zweite und dritte Reihe will es zum größten Teil nicht. Ja. Mhm. Auch Teile der Hauptverhandler, die Sie kennen, die ich kenne, und das als ÖVP, SP und NEO sagen, wir werden alles tun, dass diese Koalition scheitert, weil es darf hier keine faulen Kompromisse geben. Und bis jetzt vermisse ich schlichtweg einfach auch den großen Wurf. Es geht hier um Überschriften. Natürlich kann ich Ihnen sagen, ich fahre hier auf Sicht und man kann das alles nicht sagen, bis hin, dass aus meiner Sicht das auch handwerkliche Dilettanten sind. Mhm. Das ist zwar jetzt hart ausgedrückt, aber da kommt der WIFO-Chef, da kommt der IHS-Chef, da kommt der österreichische Nationalbank-Chef. Die würde ich einmal alle zusammenfassen und sagen, macht mir ein Gesamtkonzept Richtung Wirtschaft. Und das bitte parteipolitisch übergreifend, ja, und neutral. Erster Punkt. Zweiter Punkt, über das nie gesprochen wird, ist die Zweidrittelmaterie im Nationalrat. Wir wissen beide, manche Gesetze brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Die haben diese Zuckerkoalition, hat diese nicht. Hat die nicht. Das heißt, sie brauchen entweder die Grünen und die FPÖ. Gut, die FPÖ, wenn man ihnen so kommt, werden wahrscheinlich nicht so begeistert sein, hier zur Verfügung zu stehen als Mehrheitsbeschaffer, außer man verschärft hier massiv beim Thema Asyl und Migration. Das würde ich hier ausnehmen. Ja, und mit den Grünen, da reden derzeit nur die NEOS, aber die SPÖ und die ÖVP wiederum nicht. Auch hier müsste ich die Grünen mit an Bord holen, wenn ich schon sowas mache, und sagen, das sind dreier Materien plus hier mit euch bei einer Zweidrittelmehrheit und das jetzt mitverhandeln, auch das passiert nicht. Das sind schlichtweg alles handwerkliche Fehler, die hier passieren. Aber am Ende des Tages geht es um Macht, Geld, Einfluss. Und dementsprechend glaube ich eher, man wird es machen. Ob das dann gut geht, werden wir dann sehen.
Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich allen Parteien darum geht, auch wenn jede einzelne Partei immer erklärt, es geht immer nur dem anderen darum. Aber das, was Sie jetzt dargestellt haben, das wundert ja viele, inklusive Journalisten, wie unprofessionell eigentlich diese Verhandlungen von den drei Parteien auch quasi in der Vermarktung geführt werden. Weil man sich ja überhaupt keine Erzählung überlegt. Man streut uns eigentlich, dass die anderen Parteien deppert sind, aber dass man irgendwelche Inhalte oder nicht einmal Überschriften, vernünftige, versucht zu verkaufen, passiert gar nicht. Kann man da das Image dieser Koalition dann überhaupt noch aufpäppeln?
Glaube ich nicht. Auch wenn sie kommen sollte, ist sie ab dem ersten Tag schwer unter der Kritik, speziell auch von den Medien. Und ich glaube auch, dass die Menschen größtenteils, außer sie überraschen, dann wirklich sagen, das ist eine Koalition, die nicht viel weiterbringt. Ja. Also mit dem muss man natürlich umgehen. Und gleichzeitig sind hier teilweise parteipolitische Versager an der Reihe, nämlich wie ich das einfach auch konzipiere. Was meine ich damit, ja, ohne hier jemanden beleidigen zu wollen? Wir haben 33 Untergruppen. Ja. Mhm. Und in diesen 33 Untergruppen, zum Beispiel Tourismus und so weiter, da ist man sich recht einig, macht aber fast immerhin 7,5% noch immer unseres Bruttoinlandsproduktes aus. Das ist ganz wichtig, einfach auch für unseren Standort. Ja. Aber es gibt hier andere, wo man sich nicht einig ist, und vor allem gibt es eines nicht, ein Korsett. Was meine ich mit dem Korsett? Es gibt kaum Vorgaben von oben. Ja. Das heißt, hier verhandeln rund 250 Personen in diesen Untergruppen. Ich habe aber keine Vorgaben von oben. Das heißt, auch das hat, und das zum Beispiel bleiben wir, auch wenn er medial in Ungnade gefallen ist bei Sebastian Kurz, der hat wöchentlich eine Pressekonferenz gemacht, in dem er gesagt hat, das geht weiter. Man muss ja auch mit den Menschen reden und vor allem, die jetzt hier einfach durchgezappt sind und jetzt hängen geblieben sind bei uns beiden, die sich nicht so wie Sie und ich uns tagtäglich mit Politik auseinandersetzen. Und die werden nicht abgeholt.
Die werden gar nicht abgeholt, aber das ist quasi die große Frage, ob man das noch drehen kann. Sie glauben nicht, dass man das noch drehen kann?
Ich glaube nicht, dass man es drehen kann. Ich glaube aber, dass es im Gegensatz zu anderen, dass es nicht scheitern kann, weil einfach die persönlichen Schicksale der drei aneinander, die sind aneinander gekettet und das ist verbunden.
Sollte es doch scheitern. Ja, Sie geben ja auch 80-20, heißt 20% könnte trotzdem scheitern. Glauben Sie dann tatsächlich, dass es zu Schwarz-Blau, also zu Blau-Schwarz käme, oder glauben Sie, dass es dann zu Neuwahlen käme? Und was würden Neuwahlen bedeuten?
Erster Punkt, Sie dürfen die Grünen nicht vergessen. Es gibt noch immer die Option mit den Grünen, die auch bereitstehen würden, ja, für eine Koalition, falls die NEOS, falls es an den NEOS hängt, weil die NEOS speziell auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt haben, hier geht es zu wenig weiter. Also das ist noch immer eine Koalition. Und die Grünen, die tun halt alles, und das haben wir auch in den letzten 5 Jahren gesehen, um schlichtweg zu regieren. Also dementsprechend, wenn es die NEOS nicht sind, sind es schlichtweg die Grünen. Ja. Wenn auch das mit den Grünen...
ÖVP und SPÖ könnten sich nicht
mit einigen. Einem Mandat überhaupt. Sie
Nein,
haben natürlich
könnten
recht.
Sich nicht einigen, meine ich.
Ja, nur dann wäre das der Untergang. Dann kann gleich Andreas Babler die Löbelstraße verlassen und auch Karl Nehammer kann die Lichtenfelsgasse verlassen. Dort befinden sich die Bundesparteizentralen. Dann ist zusammengerammt, zumindest mit den beiden Personen inklusive der ganzen Entourage, die hier dranhängt. So, das ist einfach die politische Tatsache. Das müssen wir einfach ganz offen auch kommunizieren. Ja. Und dann gibt es natürlich die Option noch immer von Blau-Schwarz. Das wird jetzt einmal kolportiert, dass die Blauen sagen, wir verzeihen euch.
Vorbei, da hat sowohl der Dominik Knepp, der Wiener FPÖ-Chef, hier bei mir im Studio offiziell erklärt, wenn diese Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS scheitern, wird er Neuwahlen fordern, weil es reicht und das geht einfach nicht, dass die FPÖ dann reingeht. Norbert Hofer, immerhin ehemaliger FPÖ-Chef und jetzt FPÖ-Spitzenkandidat im Burgenland, hat bei mir im Studio ebenfalls dasselbe gesagt und gesagt, dann wird es Neuwahlen geben. Also,
Sie sprechen zwei Leute an, die nicht zum Inner Circle der Freiheitlichen Partei Österreichs gehören, obwohl es auch die Medien oft auch anders sehen. Ja, am Ende des Tages entscheidet das Herbert Kickl und sein engstes Umfeld, und dazu gehört weder Dominik Knepp noch Norbert Hofer, das muss man sagen. So, das ist der erste
aber
Punkt.
Es gibt schon noch in der FPÖ sowas wie Parteivorstände. Und
ja, aber natürlich, aber warum soll ich nicht auf die Nummer 1 hören, der das beste Ergebnis in der Geschichte eingefahren hat und Jörg Haider noch in den Schatten gestellt hat, der bis dato quasi der Freiheitliche war seit der Gründung dieser Partei. Und das war Herbert Kickl. Obwohl viele Medienvertreter gesagt haben, mit Herbert Kickl und seinem Kurs, erinnern Sie sich, auch hier kommt man nicht über 20%, und das auch öffentlich gesagt hat. Also dementsprechend schauen wir mal. Aber auch Neuwahlen sind hier eine Option, wobei ich eher glaube, wie gesagt, dass sie das miteinander auch machen. Ja.
Gut, dann danke Christoph Haselmeier. Und ich sage dazu, niemand konnte ahnen, dass nach der Pandemie auch noch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Teuerung kommt, und die Aussagen waren davor, und niemand konnte ahnen, dass sich ÖVP und SPÖ selbst so quasi zerlegen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu Jörg Haider und Herbert Kickl, die multiplen Krisen. Gab es 1999, als Jörg Haider 27% geschafft hatte, obwohl eigentlich eine Schönwetterlage war und SPÖ und ÖVP noch weit stärker auch als Parteien und Personal waren. Nicht, sage ich jetzt nur der Fairness halber.
Alles dazu. Gut, wir müssen immer beide Seiten beleuchten.
Es war Ihr Landeshauptmann, nicht meiner, sage ich nur dazu. Danke, Christoph.
Aber auch nur im Bundesland. Gerne. Auch danke für die Einladung. Schöne Weihnachten.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause, und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.